Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke für dein Ohr, sagt am Mikrofon Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung, heute in Hamburg. Wir sprechen heute über einen Klassiker der Gewerkschaftsbewegung und auch der sozialen Demokratie. Arbeit. Und zwar nicht irgendwelche, sondern gute Arbeit für die Menschen. Wir reden heute darüber, wie Menschen in Hamburg in gute Arbeit kommen, was sie brauchen für den Weg dorthin und wer sie unterstützen kann. Aber auch der Wert von Arbeit für den oder die Einzelnen und der Wert einzelner Personen für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft stehen im Fokus. Das sind natürlich ganz schön große Themen und deshalb freue ich mich sehr, dass ich die nicht allein verhandeln muss. Ich begrüße ganz herzlich meine Gesprächspartnerin Melanie Schlotzhauer, Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration in der Freien und Hansestadt Hamburg. Moin!
Moin!
Frau Schlotzhauer, Sie sind seit 2022 Sozialsenatorin oder als Sozialsenatorin in der Stadt bekannt, aber eben nicht nur. Das Ressort ist ja ganz schön groß, umfasst eben auch Gesundheit, Familie und Integration und eben Arbeit, über die wir heute sprechen wollen. Vor Ihrer politischen Laufbahn waren Sie gerade in diesem Bereich auch schon an vielen Stellen tätig, also in der Arbeitsagentur, im Berufsbildungswerk und im Perspektivkontor. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch zum Thema Arbeit in Hamburg mit einem spannenden Gast.
Ich freue mich auch.
Dann steigen wir mal ein. Frau Schlotzhauer, ganz simpel gefragt, warum ist Arbeit überhaupt wichtig?
Arbeit ist der Kern von Selbstwirksamkeit in unserer Gesellschaft. Ich habe ja in meiner Biografie, das haben Sie eben gesagt, schon viel Erfahrung, auch mit Menschen, die keine Arbeit haben. Und wenn Sie aus der Perspektive dieser Menschen auf den Arbeitsmarkt gucken, dann bedeutet Arbeit Teilhabe, bedeutet soziale Kontakte, bedeutet auch Sachen machen zu können, die eben ohne Arbeit nicht möglich wären. Und deshalb ist für mich Arbeit mehr als nur Erwerbstätigkeit.
Warum denken Sie, ist das so? Warum ist Arbeit so wichtig? Warum sind nicht Hobbys genauso wichtig? Oder sind sie das?
Hobbys sind sicherlich auch etwas Wunderbares. Aber Arbeit entfaltet nochmal eine andere Art von Selbstwirksamkeit. An etwas mitzuwirken, in einem Schaffensprozess tätig zu sein und damit auch den eigenen Lebensunterhalt ja im Idealfall bestreiten zu können, das ist so in unserer Gesellschaft verankert, dass wir, glaube ich, gar nicht denken können, dass es anders ist. Und weil wir nicht denken können, dass es anders ist, ist Arbeit der Kern der sozialen Politik und auch der sozialdemokratischen Politik.
Ich hatte vorhin gesagt, wir wollen über gute Arbeit reden, denn Arbeit an sich ist natürlich auch wichtig, hält irgendwie den Laden am Laufen, aber wir wollen ja schon auch ein bisschen mehr heutzutage. Wir wollen gute Arbeit für die Menschen. Wie würden Sie die definieren?
Gute Arbeit definiert sich sicherlich einerseits über eine gute Bezahlung, die im Idealfall natürlich auch tariflich abgesichert ist. Gute Arbeit hat attraktive Arbeitsbedingungen, also Arbeitsbedingungen, die gestaltbar sind, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitwirken können, wo sie ihre eigenen anderen Lebensbereiche auch wiederfinden können. Da sind wir wieder bei den Hobbys. Und gute Arbeit hat einen Sinn. Gute Arbeit bietet eine Perspektive, sich weiterzuentwickeln als Mensch. Und gute Arbeit ist deshalb selbstwirksam. Mhm.
Vielen Dank. Wir haben jetzt ja darüber gesprochen, was ist gute Arbeit? Was bedeutet es für den Einzelnen, die Einzelnen wirklich Arbeit zu haben? Jetzt sehen wir aber ja leider, jetzt müssen wir auch ein bisschen auf Defizite schauen, dass es de facto Gruppen gibt, denen es sehr schwer fällt, also ganze Gruppen, wirklich in Arbeit zu kommen, in gute Arbeit, in feste Arbeitsverhältnisse auch zu kommen. Was denken Sie, was ist der Kern des Problems an der Stelle?
Für mich ist der Kern des Problems sondern der Kern der Herausforderung ist, dass wir eigentlich jede und jeden benötigen auf dem Arbeitsmarkt. Wir bemerken alle, dass Fachkräfte knapp sind, aber wir kennen auch Branchen, da sind schon Arbeitskräfte knapp. Und das übereinzubringen mit individuellen Perspektiven, die davon geprägt sind, dass eben keine so große Flexibilität möglich ist. Also eine Flexibilität, die eine Qualifikation beispielsweise beinhaltet, eine Flexibilität in der Arbeitszeit, im Arbeitsort. Aber es kann auch eine mangelnde Flexibilität im Sinne von gesundheitlichen Einsatzmöglichkeiten geben. Diese Gruppen, Frauen, Zugewanderte, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen beispielsweise, die haben nicht diese Perspektive, dass sie auswählen können aus einem großen Portfolio an Berufen, sondern die Auswahl der Berufe ist aufgrund von individuellen Herausforderungen begrenzt. Und das ist aus meiner Sicht der Kern.
Vielen Dank. Sie haben jetzt einige Gruppen genannt, bei denen einige oder viele Mitglieder Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Und Sie haben gesagt, mangelnde Flexibilität. Flexibilität auch auf Seiten der Arbeitgebenden?
Ja, selbstverständlich. Man spricht ja immer vom Fit, vom arbeitsmarktlichen Fit. Und das, was ich eben als Flexibilität bezeichnet habe, das ist im Grunde eine Variabilität, die es in der Lebensbiografie womöglich geben kann. Aber diese Variabilität setzt voraus, dass ich Arbeitgebende habe, die auch bereit sind, auf individuelle Herausforderungen individuell zu reagieren. Und da sehe ich auch in meinen täglichen Begegnungen mit Arbeitgebenden, dass da noch ein großer Schritt ist von dem reinen Lippenbekenntnis, wir suchen Arbeitskräfte, hinzu, wir suchen Arbeitskräfte, die womöglich, vermeintlich, und das ist meine Erfahrung, vermeintlich eine Herausforderung sind, dann im Einsatz. Und das ist schon eine sehr spannende Perspektive, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da manchmal einnehmen.
Gut, also die Suche ist vielleicht auch ein bisschen statisch.
Die Suche ist sehr statisch. Die Suche ist sehr statisch. Wir sehen das gerade bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, die gerade ankommen, die ja aus den Sprachkursen gerade kommen, aus den Integrationskursen und die jetzt wirklich ready to work sind. Und die Bundesregierung hat dafür ja den Jobturbo aufgelegt. Und ein Kern des Jobturbos ist, die Menschen eben vor dem Erreichen eines bestimmten Sprachniveaus schon einzusetzen und sie zu qualifizieren. Und da kann ich nur sagen, das erlebe ich in vielen Gesprächen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Die Frage, ob nicht das Lernen der Sprache im Job viel wichtiger und toller ist und erfolgreicher als der Sprachkurs, der theoretisch stattfindet, die können viele für sich noch nicht beantworten, weil sie die Strukturen in ihrem Betrieb gar nicht sehen.
Genau, ja, über den Jobturbo werden wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen müssen. Der ist ja auch bundesweit ein großes Thema. Vielleicht noch mal kurz Ihr Eindruck. Ich weiß, Sie sind auch schon lange im Feld tätig. Hat sich viel verändert, was so, ich sag mal, die Arbeitsmarktpassung angeht oder der Fit, wie Sie es genannt haben? Sind die Herausforderungen größere, andere als vor 10 Jahren? Oder bewegen wir uns vielleicht ein bisschen langsam auf der Strecke?
Nein, die Herausforderungen sind ja tatsächlich andere. Also zum Beginn meiner beruflichen Laufbahn waren die Arbeitslosenquoten sehr viel höher, sehr viel höher. Und wir sind ja jetzt in der Nähe von Vollbeschäftigung bundesweit und das in unterschiedlichen regionalen Lagen unterschiedlich. Aber wir haben eine sehr hohe Beschäftigungsquote. In Hamburg haben wir die höchste Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die wir jemals hatten. 1,1 Millionen Menschen sind in Arbeit, in sozialversicherungspflichtiger Arbeit. Das ist schon sehr viel. Und durch Digitalisierung, durch Globalisierung, durch KI, durch die Dekarbonisierung, die Klimapolitik hat sich ja auf dem Arbeitsmarkt auch unglaublich viel getan. Und trotzdem stellen wir fest, dass es Menschen gibt, die nicht partizipieren können und die im Moment nicht partizipieren. Das ist gleich geblieben, aber der Arbeitsmarkt hat sich komplett gewandelt.
Sie sind ja jetzt darauf eingegangen, dass in Hamburg dankenswerterweise sehr viele Frauen und Männer in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind. Würden Sie sagen, also wie stehen wir im Bundesvergleich da, wenn man da auch noch mal kurz drauf schaut?
die Anzahl der Beschäftigten zeigt im Grunde, wie stark unsere Wirtschaftskraft ist, wie hoch die Wertschöpfung auch ist und wie viel Arbeit es gibt. Wir können nur nachvollziehen, wir haben mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, als wir jemals hatten. Das zeichnet Hamburg aus. Das ist eine Stärke von Hamburg. Und trotzdem haben wir eine verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit. Das haben andere auch. Aber diesen Sprung in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, da sind wir schon ganz weit vorne.
Wunderbar, da bin ich sehr gespannt, gleich noch mehr darüber zu hören. Jetzt würde ich Sie aber einmal noch mal rauslocken. Und zwar spielen wir ja bei Friedrichs Flaschenpost immer unser beliebtes Spiel Friedrich fragt. Das Prinzip ist ein ganz einfaches. Ich stelle eine Entweder-Oder-Frage und bitte darum, die zu beantworten, ohne große Erklärungen, einfach spontan.
Sehr gerne. Loslegen? Wir können loslegen.
Wunderbar. Dann frage ich einmal, Frau Schulzauer, gehen Sie lieber wandern oder schwimmen?
Wandern.
Wenn Sie wandern, lieber an der Elbe oder an der Alster?
Elbe.
Gucken Sie lieber Spielfilme oder politische Talkshows?
Spielfilme.
Ganz grundsätzlich, lieber laut oder lieber leise?
Laut.
Das heißt also auch, viele Menschen zu einer Dinnerparty einladen oder eine einzelne besondere Person?
Eine einzelne besondere Person.
Lesen Sie Romane oder Krimis?
Krimis.
Wären Sie, wenn Sie nicht Senatorin geworden wären, lieber Bauarbeiterin oder Kassiererin?
Bauarbeiterin.
Und ist Ihre Arbeit Ihnen Beruf oder Berufung?
Beruf.
Vielen Dank. Da sind wir schon wieder ganz nah am Themenfeld und ich hatte versprochen, wir gehen jetzt noch auf einiges bisschen ausführlicher ein. Ich würde jetzt aber auch tatsächlich gerne nochmal mit Ihnen beginnen. Sie haben jetzt erzählt, warum Sie denken, Arbeit ist wichtig aus Ihrer Perspektive, warum das für die Menschen wichtig ist. Dann frage ich doch nochmal, was ist Ihre auch vielleicht persönliche Antwort darauf? Sie haben ja gesagt, also Ihre Arbeit ist Ihnen Beruf, nicht Berufung. Warum ist Ihnen Arbeit denn wichtig?
Ich habe mein ganzes Berufsleben im Umfeld von Menschen verbracht, die arbeitslos sind oder die ihre Arbeit verloren haben. Und es war, ich habe mich viel mit dem Thema Arbeitslosigkeit beschäftigt, gleich zu Beginn meiner Biografie, später im politikwissenschaftlichen Studium auch, über die Fragestellung von, wie werden eigentlich welche Entscheidungen getroffen. Und ich bin ja in meinem Leben auch schon viel arbeitslosen Menschen begegnet. Und ich habe einen ganz hohen Respekt davor, dass jemand, der seine Arbeit verloren hat, sich auf den Weg macht, wieder in Arbeit zu kommen. Das ist mit vielen Misserfolgen üblicherweise leider versehen. Und diese Kraft und den Mut zu haben, immer wieder zu beginnen, sich selber vorzustellen mit der eigenen Biografie, die man ja nicht als Erfolgsgeschichte empfindet, sondern immer in Relation womöglich zu anderen setzt. Das nötigt mir jeden Respekt ab. Und das finde ich, war in meinem vorherigen Berufsleben immer eine für mich totaler Sinn, weshalb ich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik arbeite.
Und Sie sind mit dem Thema ja auch, Sie haben es jetzt gesagt, also schon sehr lange, Sie sind da auch früh beruflich mit in Berührung gekommen. Wollen Sie mal kurz ausholen, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie als junger Mensch, junge Abiturientin gesagt haben, Arbeitsmarktpolitik, das ist es?
Nach meinem Abitur war für mich klar, dass ich ein duales Studium mache, einfach weil ich aus einer Familie komme, wo mein Vater Klempner war, meine Mutter hat bei Schlecker gearbeitet und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es sein kann, dass ich direkt an eine Universität gehe. Und diese Beamtenstudiengänge, die haben auch gut zu mir gepasst, weil sie ja diese ganzen Themen wie Gemeinschaftskunde, Rechtskunde und so aufgenommen haben. Und ich bin dann zur Bundesagentur für Arbeit gegangen. Da hatte ich mich beworben für ein duales Studium, bin nach Mannheim gegangen, habe dort einen Fachhochschulabschluss im Bereich Arbeitsverwaltung, also ganz klassisch Arbeitsvermittlung, Leistungsrecht gemacht und habe danach auch einige Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit in Hamburg gearbeitet. Und dort erkannt, wie sinnvoll diese Arbeit ist, Menschen in Arbeit zu bringen. Das ist etwas, was ich zutiefst als sinnvoll erachte.
Und auf der praktischen Ebene, was haben Sie da auch vielleicht am liebsten gemacht in dieser Zeit, also Menschen in Arbeit zu bringen?
Also ich war in einer leistungsrechtlichen Abteilung untergebracht. Das hilft den Menschen, Sicherheit zu bekommen, wenn sie wissen, dass am Ende des Monats das Geld auch stimmt. Und das waren ja damals Zeiten, wo es viel Diskussion darum gab, wie wirksam ist eigentlich die Bundesagentur für Arbeit? Und gab ja dann auch die, sage ich mal, Hartz-Gesetzgebung, die mit der Einführung des SGB-IIs ja nochmal zu einem Umdenken geführt hatte. Und ich hatte in der Zeit schon Kinder bekommen und habe dann berufsbegleitend Politikwissenschaften und VWL studiert, Bachelor gemacht, nebenher ein bisschen gejobbt und so, auch im Bereich Arbeitsmarktberatung dann aber. Also tatsächlich, wie können sich Verwaltungen aufstellen, um Arbeitslose besser in Arbeit zu bringen? Und fand auch diesen Perspektivwechsel dann nochmal total spannend.
Ich höre da so ein bisschen raus, dass Sie auch immer am Ball geblieben sind. Also Sie haben es jetzt gesagt, Sie haben dann die Kinder bekommen und dann nochmal studiert. Auch ein Stück weit vielleicht eine Frauenbiografie. Aber ist das auch etwas, was Sie übertragbar finden? Ist das etwas, was Sie auch Ihren Kindern raten würden beispielsweise?
Meinen Kindern rate ich dazu, dass sie das machen sollen, was sie interessiert. Und es ist völlig selbstverständlich, dass uns in unserer Biografie eine Zeit lang Themen oder Arbeitsplätze oder Aufgaben interessieren. Und dann gibt es vielleicht eine Phase, wo man weniger arbeiten möchte, wo man mehr arbeiten möchte, wo man anders arbeiten möchte. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Und ich habe dann für mich entschieden, ich möchte einfach über den Tellerrand gucken und fand diese Perspektive immer sehr fruchtbar, das auch über weitere Bildung zu tun. Und meine Kinder sollen das für sich entdecken. Und wenn sie finden, beide studieren nicht, sondern sind ganz praktisch im Beruf. Und wenn sie finden, sie wollen zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben nochmal was ändern, ja, dann sollen sie das machen. Das empfinde ich nicht als falsch. Ich empfinde das als eine biografische Entscheidung, die jeder und jede für sich treffen kann und soll.
Ich würde sagen, in Ihrem Fall auch sehr bereichernd tatsächlich. Der Weg hat Sie ja dann auch nochmal weitergeführt. Nach der Arbeitsagentur kamen ja auch noch andere Stationen, wo Sie auch sehr nah dran waren am Arbeitsmarkt, an der Jobfindung vielleicht, wenn man es so nennen möchte. Was war da aus Ihrer Perspektive das Wichtigste?
Ich habe im Berufsbildungswerk und später auch in den Geschäftsführungstätigkeiten sehr viel darüber gelernt, wie Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt, also wie es gelingen kann, denen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu bereiten. Und diese Perspektive, dass ein Mensch selbstwirksam sein muss, wenn er oder sie sich entscheidet für einen Beruf, aber auch für einen ganz konkreten Arbeitsplatz. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und mir sind auch die vielen Arbeitgebenden in Erinnerung geblieben, die mit den damals Jugendlichen, das Berufsbildungswerk ist in Übergangsschule Beruf tätig, die dort mitgeholfen haben, dass diese jungen Leute in den Arbeitsmarkt kommen. Und zu sehen, wie stolz jemand ist, wenn er oder sie in einem Betrieb mit dabei ist, mitarbeitet, Kolleginnen und Kollegen hat, das hat mich damals immer sehr stolz gemacht, dass wir das möglich gemacht haben als Berufsbildungswerk.
Klasse. Dann frage ich mal, jetzt haben Sie ja eine etwas, also doch, ich würde sagen, eine sehr andere Rolle. Was haben Sie denn von diesen Praxiserfahrungen mitnehmen können auf Ihren Senatorinnenposten?
Die Empathie sicherlich für die Personengruppe und auch das Verständnis, vor welchen Herausforderungen Menschen stehen, die keine Arbeit haben. Und welche Herausforderung es ist und welchen Respekt ich vor den Menschen habe, die Arbeit suchen und auch versuchen, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Dann lassen Sie uns doch vielleicht in einem nächsten Block darauf schauen, was Sie da auch tatsächlich, natürlich nicht allein, Sie haben eine große Behörde mit vielen Mitarbeitenden, was Sie da auch bewegen können auf der Strecke, auch vielleicht strukturell. Dann steigen wir doch vielleicht mal ein, was für Programme gibt es denn, also größere Programme in Hamburg, die Sie hervorheben würden, die dabei helfen sollen, Menschen in Arbeit zu bringen?
Also wir haben ja wie jedes Bundesland auch eine Bundesagentur für Arbeit, die natürlich auch mit dem Jobcenter hier, dessen Kernaufgabe das ist, Menschen wieder in Arbeit zu bringen. Insofern sind wir da durchaus bundesweit unterwegs. Und wir haben hier zwei Institutionen, die gar nicht programmhaft arbeiten, sondern das Besondere ist, dass sie rechtskreisübergreifend bestimmte Personengruppen adressieren. Und das ist einerseits die Jugendberufsagentur, die sich um diese Schnittstelle Übergang Schule-Beruf kümmert. Und andererseits ist es das Hamburg Welcome Center, was sich um Zugewanderte und Schutzsuchende, Geflüchtete, die in Arbeit zu bringen, als besonders wirksam herausgestellt hat. Und das Besondere ist wirklich die Kooperation, die hinter beiden Institutionen steht und die diese Institutionen auch prägt.
Wenn Sie jetzt Geflüchtete ansprechen, dann kommt natürlich sofort, und Sie haben es auch vorhin schon mal einmal erwähnt, der sogenannte Job-Turbo in den Kopf. Wie läuft der denn in Hamburg?
Das Jobcenter unternimmt wirklich sehr große Anstrengungen, diesen Job-Turbo jetzt auf die Straße zu bringen. Das sind einerseits Programme, also tatsächlich jedes Jobcenter macht eine Messe mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die ja im Moment gerade adressiert sind vom Job-Turbo. Die machen Messen für diese Personengruppe gemeinsam mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden separat nochmal angesprochen und dafür sensibilisiert, dass es sich vielleicht auch lohnt, jemanden einzustellen, der im Moment nur in Anführungsstrichen grundständig Deutsch spricht. Und dann würde es eine Qualifizierung eben geben neben der Berufstätigkeit. Und da bin ich total begeistert, dass es jetzt so läuft, weil in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, da lernen man die Sprache, die Fachsprache, auch immer im Job. Es macht gar keinen Sinn, eine berufliche Fachsprache in einem Klassenraum zu lernen. Und wenn Menschen also an diesem Programm teil zweifeln beim Job-Turbo, dann kann ich nur sagen, nein, das ist wirksam, in der Praxis zu lernen für die Praxis, gerade Sprache. Und das Jobcenter hat Profile, das ist jetzt sehr verwaltungstechnisch, also Profile aufgenommen, nochmal anders dargestellt von Bewerberinnen und Bewerbern und hat eine viel engere Kontaktdichte jetzt auch vereinbart. So will ich das einmal beschreiben. Ich habe es mir in der Praxis angeguckt, wie das läuft und das war schon sehr spannend.
Sie haben jetzt Sprache hervorgehoben, das ist ja total eingängig. Das ist schöner ist auch Fachsprache oder einfacher und sinnvoller ist, Fachsprache im Job zu lernen. Wenn man versucht, sich reinzuversetzen in die Perspektive eines Menschen, der neu hier ist, dann ist doch überhaupt auch diese Perspektive, wofür man das macht, wahrscheinlich sogar ausschlaggebend, oder?
Viele Ukrainerinnen und Ukrainer, die hierher gekommen sind, waren sich ja gar nicht klar, wie lange ihr Schutzaufenthalt hier in Deutschland sein würde. Und das ist natürlich auch eine Frage, die viele bewegt. Wie bleibe ich hier? Komme ich hier an, integriere ich mich oder gehe ich irgendwann zurück? Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, die Integration findet eben auch über den Arbeitsmarkt statt. Und das war vielleicht eine Perspektive, die man vor einem Jahr noch nicht so eingenommen hätte. Aber heute ist für mich vollständig klar, die Integration wird am besten funktionieren über Arbeit und das tut sie ja auch schon.
Wenn ich das so höre, dann, also Sie haben ja auch gesagt, engmaschige Kontakte, dann klingt das alles sehr ressourcenintensiv. Ist es tatsächlich so, dass Sie als Behörde oder eben dann über die Arbeitsagentur da auch nochmal, also sehr viel Man-Woman-Power-Arbeitskräfte auch reingesteckt werden sozusagen?
Das ist eine Frage der Umsteuerung innerhalb des Jobcenters im Moment. Und im Grunde geht es jetzt darum, bestimmte Programme und das Kernprogramm ist das der Sprache umzustellen beim Bundesamt für Migration. Also weg von den reinen Sprachkursen hin zu berufsbegleitenden Sprachkursen. Und im Jobcenter ist es eine Umsteuerung der Integrationsfachkräfte im Sinne von im Moment bitte die Bemühungen an dieser Stelle verstärken, ohne andere Personengruppen aus dem Auge zu verlieren. Ich kann vielleicht mal ein Beispiel sagen, weil ich in den letzten Wochen auch im Jobcenter hospitiert habe und mir das nochmal die Perspektive der ehemaligen Kollegen quasi angeguckt habe. Und da finden beispielsweise im Jobcenter Nord jetzt Informationsveranstaltungen statt mit 20, 30 Leuten. Da, wenn sie 30 einladen, dann kommen auch 29. Also sie haben eine sehr hohe Response an der Stelle. Und dann wird erstmal durch eine Kollegin der Weg in Arbeit erklärt. ich durfte dabei sein, es wurde, die Kollegin sprach Russisch an der Stelle, aber das klappt auch ganz gut, wenn es mit Deutsch gemacht wird und dann mit bestimmten Übersetzungsmöglichkeiten auch gearbeitet wird. Und das Gruppensetting ist deshalb so toll, weil ja so viele Leute da sind, die an der gleichen Stelle sind in ihrer Biografie. Und wurden Fragen gestellt, was ist eigentlich ein befristeter Arbeitsvertrag? Wie funktioniert eigentlich eine Kündigung in Deutschland? Was ist eigentlich ein unbefristeter Arbeitsvertrag? Wie sieht das aus mit dem Mindestlohn? Und nachdem diese Veranstaltung, die schon mal 2 Stunden dauert, dann beendet war, danach geht's dann in die individuelle Beratung. Und das ist etwas, was jetzt neu ist und was das Jobcenter jetzt leistet.
Jetzt haben wir schon viel über Geflüchtete gesprochen. Sie haben auch vorhin noch andere Gruppen angesprochen. Sie haben ja über psychisch Erkrankte oder, ich sag mal, Menschen aus dem Reha-Bereich gesprochen. Wir haben auch schon kurz über junge Menschen gesprochen. So diese Schnittstelle, Schule, Ausbildung in die Arbeit rein, das ist, glaube ich, sehr schwer. Welche Gruppe haben Sie, um welche Gruppe machen Sie sich am meisten Sorgen?
Ich mache mir am meisten Sorgen um die Menschen mit psychischen Belastungen, Erkrankungen oder Störungen. Um es mal in der Terminologie auch zu sagen, weil ich glaube, dass es immer noch ein sehr großes Stigma gibt in der Zusammenarbeit mit dieser Personengruppe. Außerdem ist ja das Besondere an der psychischen Erkrankung, dass wir die Symptome als Verhalten wahrnehmen, was wir nicht immer besonders gut einordnen können als Gegenüber. Und das führt eher zur Ablehnung. Daher kommt dieses Stigma. Und trotzdem erleben wir jetzt nach Corona und in den Belastungen mit dem Ukraine-Krieg, dass es vermehrt psychische Belastungen gibt von Menschen, die noch berufstätig sind. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Arbeitslosigkeit auch mit einer psychischen Belastung einhergeht. Und insofern bin ich um diese Personengruppe nicht unbesorgt. Also die steht schon sehr im Fokus unserer Arbeit hier.
Und vielleicht noch einmal in der Gesamtschau, wie können wir oder wie kann eine Sozialsenatorin, eine Arbeitssenatorin den Menschen denn helfen, ihre Potenziale zu heben?
Das ist das Schöne wirklich an diesem Haus. Wir können das in den ganzen Lebensfacetten, die es bietet. Also Sie wollen arbeiten, Sie brauchen einen Kita-Platz, Sie sind bei uns an der richtigen Stelle in Hamburg. Sie wollen arbeiten und Sie brauchen eine Beratung im gesundheitlichen Bereich, so etwas bieten wir über unsere Hamburger Arbeit. Sie wollen arbeiten, Sie haben aber das Thema Schulden. Wir haben eine Schuldnerberatung, die wir finanzieren in dieser Stadt. Das zieht sich im Grunde so durch dieses Haus und deshalb ist es auch so schön, dass das Thema Arbeitsmarktpolitik verbunden ist mit dem Thema Sozialpolitik, weil da gehört es richtig hin. Und das sind so die praktischen Dinge für die. Und für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ist es so, dass wir eine Fachkräftestrategie haben, die entwickeln wir auch mit den Sozialpartnern. Da gehören eben der Unternehmensverband Nord genauso dazu wie der DGB. Und die Handelskammer und die Handwerkskammer. Und da nehmen wir eben die Perspektive ein, was braucht es denn für die Zukunft, um den Fachkräftebedarf in Hamburg zu decken? Und die Fachkräftestrategie werden wir jetzt in den nächsten Wochen aktualisiert vorstellen. Da wird das Thema attraktive Arbeitsbedingungen und Weiterbildung auch eine große Rolle spielen.
Also wenn Sie ein bisschen spoilern würden, würden Sie sagen, das sind die größten Dinge, die es braucht?
Also die Dinge, die es braucht, das sind viele Puzzleteile, die sind alle unterschiedlich groß und diese haben auch eine unterschiedliche Passung. Aber der Arbeitsmarkt funktioniert nur, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sich einstellen auf die Personengruppen, die am Arbeitsmarkt verfügbar sind, so sagt man das ja gemeinhin. Und man sagt ja gemeinhin auch, dass es Menschen mit Vermittlungshemmnissen gibt. Ich finde, ein total furchtbares Wort, weil wir sind alle unterschiedlich geeignet für Jobs. Mich wollen sie auch nicht in jedem Job haben. Und da geht es dann darum, dass man eben mit Verständnis und mit Fachverstand dann Menschen befähigt, in Arbeit zu kommen. Und wir haben dazu die Begleitprogramme, sodass, wenn jemand noch ein Hemmnis hat, dieses dann auch überwinden kann. Und da sollten sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach mehr zutrauen.
Herzlichen Dank. Ich würde noch einmal den Sprung auf die Bundesebene wagen. Und zwar sind Sie ja auch in diesem Jahr die Vorsitzende der Arbeits- und Sozialministerkonferenz. Bringen Sie das Thema dort auch besonders ein?
Das ist für mich ein zentrales Thema. Das Thema Fachkräfte und das Thema psychische Belastungen in diesem Fall, das wollen wir stark stellen. Und wir nehmen den Jobturbo im Grunde als Ansatzpunkt. Üblicherweise findet so eine Konferenz einmal im Jahr statt. Wir haben dieses Jahr schon 3 Konferenzen geplant, eben damit wir den Jobturbo begleiten, aber damit wir auch das Thema Fachkräfte nicht aus dem Blick behalten.
Ich höre schon, Ihnen und dem Team mangelt es zumindest nicht an Arbeit. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle in unsere Flaschenpost für die Zukunft springen, wenn Sie einverstanden sind.
Sehr gerne.
Die gehört ja auch immer dazu. Die letzte Frage der Folge an unseren Gast, immer die Flaschenpost an die Zukunft. Und dann würde ich mal einigermaßen offen fragen, wie werden denn Menschen in Hamburg in den kommenden Jahren aufgestellt werden, um gut in Arbeit zu kommen?
Um gut in Arbeit zu kommen, werden wir in Hamburg weiter daran arbeiten, dass wir eine gute Wirtschaft haben, also eine, die prosperiert. Wir werden daran arbeiten, dass die Zugänge für Arbeit einfach bleiben. Also ich sag mal Kindertagesbetreuung und all die sozialen Hintergrundsicherungssysteme, die wir so haben. Und ein zentrales Thema hier ist sicherlich auch bezahlbarer Wohnraum. Da geben wir uns große Mühe mit Förderprogrammen, damit hier auch weiterhin sozialer Wohnraum bestehen bleibt und ausgebaut wird. Und wenn das gelingt, dann gelingt auch gute Arbeit.
Das finde ich eine schöne Perspektive. Dann können die Menschen auch weiterhin dort leben, wo sie arbeiten. Das ist ja nicht zu vernachlässigen. Also ich freue mich auf die Zukunft, wenn sie so wird, und bedanke mich ganz herzlich.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon am Ende der 78. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke auch Ihnen natürlich, liebe Frau Senatorin Schlotzhauer. Wir sprachen heute mit Melanie Schlotzhauer, Senatorin für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg. Tschüss und bis zur nächsten Folge, sagt Christine Strothmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und wie immer, bitte politisch bleiben.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.